Als Erinnerung, genau. Ich möchte mal einen kleinen Verbesserungstipp vorschlagen. Nicht im Blick auf diese App, die ist okay, sondern was ich enorm wichtig finde, ist, dass wenn hier gepredigt wird, man eine Woche vorher schon den Predigttext kennen sollte. Und als Empfehlung gebe ich weiter, lest doch jeden Tag mal, also in der Hoffnung, dass vor 7 Tagen zuvor diese App schon aktuell ist mit Predigttext, dass ihr jeden Tag einmal diesen Text lest. 5 Minuten, nächsten Tag nochmal 5 Minuten, immer wieder 5 Minuten, je nachdem wie lang der Predigttext ist. Und dass ihr ein bisschen drüber nachdenkt. Das ist eine enorme Hilfe, sage ich, es ist eine enorme Hilfe für euch, wenn ihr dann die Predigt hört und ihr habt diesen Predigttext schon verinnerlicht, dass ihr der Predigt besser folgen könnt. Hier zum Beispiel, Nehemia 9 steht da, glaube ich, drauf. Gell? Das ist so ein phänomenaler Text. Wenn ihr den schon verinnerlicht habt, dieses 9. Kapitel von Nehemia, und dann die Predigt hört, werdet ihr anders hören und besser verstehen. Das ist mein Anliegen, deswegen habe ich als erstes mal diese Folie eingeblendet. So, jetzt kommen wir zur Predigt. Ich lese Gottes Wort aus Johannes 14, Vers 7 bis 11. Dort steht: Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen, und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, tut seine Werke. Glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Ich möchte mit einer Frage beginnen im Blick auf diesen Bibeltext. Mit der Frage: Was wissen wir über Gott? Welche Gotteserkenntnis hat der Mensch, wenn er zur Welt kommt? Was weiß er von Gott? Als Baby ganz sicherlich noch keine Gotteserkenntnis. Als Kind, als Jugendlicher oder als Erwachsener weiß er etwas von der Existenz Gottes, ohne dass Menschen ihm das mitteilen. Diese Erkenntnis trägt jeder Mensch in sich. Wenn Paulus sagt, Römer 1, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken. Also weiß jeder Mensch etwas von der Existenz Gottes, von seiner Kraft, wenn er sich diese sichtbare Welt anschaut. Und Paulus erkühnt sich sogar zu sagen, dass Gott das jedem Menschen offenbart hat. Insofern gibt es keine Agnostiker, die von sich sagen können: Ich weiß nicht, ob es Gott gibt. Aber ist es denn schon Gottes Erkenntnis, wenn ich etwas von der Existenz Gottes weiß? Der Prophet Jesaja dagegen kann sagen: Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und die Dunkel die Völker. Und es dürfte klar sein, dass wenn Jesaja von der Finsternis spricht, dass er damit nicht das fehlende Tageslicht meint, sondern die fehlende Gotteserkenntnis. Aber was ist mit Gotteserkenntnis gemeint? Was das sein könnte, Gotteserkenntnis, das möchte ich mit ein paar Fragen umschreiben. Wie ist Gott in seinem Charakter? Oder was ist Gottes Absicht mit dieser Welt und der Menschheit? Oder wie stellt sich Gott zu den Menschen? Im Blick auf diese Fragen ist jeder Mensch von Natur aus in einem völligen Dunkeln, wirklich in Finsternis. Und so grundsätzlich beginnt auch das Johannesevangelium und es schildert die Verlorenheit und die Gottesferne der Menschheit, wenn Johannes uns in seinem Evangelium bezeugt, Johannes 1, niemand hat Gott je gesehen. Oder Jesus kann zu den Juden sagen in Johannes 5, ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Das ist das grundsätzlich größte Problem, dass sowohl Heiden als auch Juden Gott nicht kennen. Und das ist Finsternis. Aber Gott belässt es nicht dabei, wenn Johannes uns in seinem Evangelium weiter bezeugt, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn, den Vater, uns bekannt gemacht. Und das ist die eigentliche Mission Jesu auf Erden und auch eines der Themen, die Jesus nun heute in unserem Predigttext behandelt. Jesus offenbart Gott, den Vater, wenn er sagt, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Was für eine gewaltige Aussage, die Jesus hier macht. Die Jünger haben Gott, den Vater, gesehen. Aber an dieser Stelle interveniert Philippus natürlich, wenn er Jesus bittet, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und Jesus erwidert, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie ist das zu verstehen? Wen Jesus offenbart, dürfte klar sein, nämlich seinen Vater im Himmel. Aber wie vollzieht sich diese Offenbarung? Versetzt euch einmal in die Situation der Jünger von damals. Was haben die Jünger damals gesehen und gehört, als sie mit Jesus durch die Lande zogen? Jesus hatte keinen Heiligenschein. Er war ein ganz normaler Mensch wie wir. Er unterlag genauso wie wir den menschlichen Bedürfnissen. Er kannte Hunger, Durst, er kannte wie wir Müdigkeit und Schmerz. An seiner äußeren Erscheinung als Mensch hätte man nichts Göttliches erkennen können. Und Paulus kann von Jesus, den er nicht in leiblicher Gestalt gesehen hat, sagen, er entäußerte sich selbst, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Philipper 2. Was Jesus natürlich in besonderer Weise hervorhob, war seine außergewöhnliche Vollmacht, mit der er das Wort Gottes verkündigte. Von ihm heißt es in Matthäus 7, Und es begab sich, als Jesus diese Rede, das war nämlich die Bergpredigt, vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und selbst als die Hohenpriester und Pharisäer Jesus gefangen nehmen wollten und sie ihre Knechte dazu bevollmächtigten, waren diese Knechte so von der Rede Jesu getroffen, dass sie nicht in der Lage waren, Jesus abzuführen und sie vor ihren Auftraggebern bekennen mussten. Johannes 7, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. An dieser Stelle konnte man schon etwas von dem Außergewöhnlichen an Jesus erkennen. Und Jesus war zu seiner Zeit auch, und was Jesus zu seiner Zeit auch im Besonderen hervorhob, waren, wie Kornel auch schon gesagt hat, seine vielen Zeichen und Wunder, die er gewirkt hat. Die Menschen, als auch die Jünger, konnten das mit ihren eigenen Augen sehen. Aber wenn auch die Menschen die Zeichen und Wunder gesehen haben, welche Schlussfolgerungen haben die Menschen über Jesus gezogen? Ein gutes Beispiel ist Nikodemus. Als dieser Jesus nachts besucht hat, welche Schlussfolgerung hat denn Nikodemus gezogen, wer denn Jesus wäre? Er sagt in Johannes 3, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Diese Erkenntnis über Jesus war sicherlich korrekt. Aber war diese Erkenntnis ausreichend? Nein, es geht um weit mehr. Es geht um die Frage, wen offenbart der Sohn? Wie erklärt Jesus nun die Aufforderung des Philippus, wenn er Jesus bittet, Herr, zeige uns den Vater? Und da fragt Jesus den Philippus, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Mit dieser Frage an den Philippus spricht Jesus einerseits sein eigenes ganzes Menschsein an und andererseits, dass Gott, der Vater, ihn ganz und gar erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Wenn Jesus sagt, dass er im Vater ist und der Vater in ihm, dann ist das eine Wirklichkeit, in der Jesus lebte, und es ist zugleich ein Ausdruck des Glaubens, den Jesus zu seinem Vater hatte, als er auf der Erde war. In dieser Art und Weise war Jesus durch und durch mit Gottes Geist erfüllt. Wir müssen uns also bewusst machen, Jesus war ganz Mensch auf Erden. Aber nichtsdestotrotz gilt die Aussage 2. Korinther 5 von Paulus, denn Gott war in Christus, also der Vater, und versöhnte die Welt mit sich selber. Glauben wir das, dass in Jesus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig präsent war? Und es ist doch nun bezeichnend, dass Jesus zweimal zu diesem Glauben die Jünger auffordert. Gegenüber Philippus fragt Jesus, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin? Und danach fordert er die Jünger im Gesamten auf, wenn er sagt, glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Also die Jünger sollten glauben, dass der Vater im Sohn lebt und er sich durch den Sohn offenbart. Und Jesus sagt nun, wenn ihr nicht glaubt, dass der Vater in mir ist, so glaubt doch um der Werke willen. Also selbst wenn sie das nicht glauben, woran sollen sie es erkennen? An den Werken, die Jesus gewirkt hat, soll sichtbar werden, dass der Vater wirklich im Sohn ist. Und bezeichnend ist nun, dass im Johannesevangelium im Gegensatz zu den Synoptikern die wenigsten Wunder berichtet werden, nämlich nur 8 Wunder. Matthäus berichtet von 21 Wundern, Markus von 16 Wundern und Lukas von 17 Wundern. Und im Johannesevangelium haben wir nur 8 Wunder. Und wie bereits von Nikodemus erkannt, waren diese Wunder einzigartig. Im Johannesevangelium wird uns bezeugt, das erste Wunder war die Hochzeit zu Kana. Die Verwandlung von Wasser in Wein auf der Hochzeit zu Kana. Das war das erste Wunder überhaupt. Und dieses Wunder war speziell nicht für die Öffentlichkeit, sondern für seine Jünger. Wenn Johannes es so kommentiert, Johannes 2, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Also dieses Wunder war ein spezielles Wunder für die Jünger, dass sie an seine Herrlichkeit glauben. Als Gottes Herrlichkeit sollte dadurch den Jüngern offenbart werden, dass der Vater durch ihn redet. Und dann wird uns weiter berichtet, wenn wir jetzt weitergehen, mal ganz kurz diese Wunder, das ist ganz schnell gemacht. Jesus hat zum Beispiel aus der Ferne den Sohn eines königlichen Beamten geheilt. Er hat einen 38-jährigen Gelähmten geheilt. Und Jesus hat gezeigt, dass er Herr ist über Nahrung, über die physikalischen Gesetze und den Tod. Und als letztes Wunder wird berichtet, dieser Fischfang am Ende im Johannesevangelium, dass er der Herr über die Mission ist. Das waren die Wunder, die im Johannesevangelium berichtet werden. So, und deswegen sollten die Jünger ausgehend von unserem Predigttext glauben, dass der Vater in dem Sohn ist. Aber damit ist diese Feststellung Jesu, dass wer Jesus sieht, der sieht den Vater, noch nicht wirklich geklärt. Wie offenbart sich nun der Vater durch den Sohn konkret? Der Vater offenbart sich selbst durch das Wort, das Jesus seinen Jüngern zur irdischen Lebenszeit weitergegeben hat. Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Das ist ganz erstaunlich. Was Jesus hier sagt, warum? Wir würden ganz anders denken. Im Johannesprolog wird uns berichtet, dass Jesus das Wort ist. Und hier in unserem Predigttext sagt Jesus, dass seine Worte nicht von ihm ausgehen. Wie ist das zu verstehen? Diesen Sachverhalt bringt Jesus an mehreren Stellen im Johannesevangelium zum Ausdruck, dass er nichts von sich selbst aus redet. So zum Beispiel in Johannes 14 sagt Jesus, und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Oder in Johannes 7 kann Jesus sagen, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Warum betont Jesus dieses so sehr im Johannesevangelium? Er möchte an diesem Punkt einerseits sein ganzes Menschsein zum Ausdruck bringen, seine irdische Niedrigkeit. Er hat von sich aus kein Wort den Menschen zu geben, sondern nur, was sein Vater im Himmel ihm sagt, das kann er den Menschen geben. Im Kern geht es darum, dass Jesus die Worte, die er redet, göttlich autorisiert sind. Das heißt, dass er diese vom Vater empfangen hat. An dieser Stelle kann man wirklich sagen, Jesus ist ein Prophet. So wie bereits Mose von Jesus geweissagt hat, wenn es dort heißt, einem Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, dir erwecken und aus deinen Brüdern, den sollt ihr hören. Jesus war wirklich ein Prophet. Er hat das weitergegeben, was der Vater im Himmel ihm gesagt hat. Das steht in 5. Mose 18. Jesus hatte also von sich aus keine Botschaft an die Menschen, sondern er war tatsächlich der Botschafter seines Vaters im Himmel. Aber worin unterscheidet sich nun die Botschaft Jesu von der der Propheten? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Die Propheten hatten ja auch das Heil durch Jesus verkündigt. Die Botschaft unterscheidet sich in der Klarheit und in der Deutlichkeit. Wenn Jesus nun sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Gottes ganzer Ratschluss mit den Menschen wird durch Jesus offenbart. Gottes unaussprechliche Rettung wird durch Jesus in dem, was er sagt, offenbart. Als zum Beispiel viele diese herausfordernden Reden Jesu hörten, wo es geht um, ich bin das Brot, ich bin das Fleisch, wer mein Fleisch isst. Da trennen sich ganz viele von Jesus und dann fragt Jesus auch seine Jünger, wollt ihr auch gehen? Und daraufhin sagt Petrus in Johannes 6, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das haben sie erkannt. Aber auch die ganze Dramatik der Weltgeschichte, wenn Jesus wiederkommen wird und er die Menschheit scheiden wird in Gerettete und Verurteilte, dadurch wird auch Gott der Vater durch den Sohn offenbart. Es wird der umfassende Ratschluss Gottes durch Jesus offenbart. Jedes Wort, das Jesus geredet hat, ist Gottes Wort. Und das ist die Antwort auf die Anfrage des Philippus, als er Jesus bat, zeige uns den Vater. In dem, was Jesus gesagt hat, dürfen wir den Vater sehen. Und so seltsam es klingt, wir sehen den Vater, indem wir das hören, was Jesus sagt. Und selbst die Jünger, die Jesus leibhaftig erlebt haben, haben den Vater in Jesus noch nicht erkannt, weil sie letztendlich nicht geglaubt haben, dass Gott direkt durch den Sohn spricht. Und wie geht es uns heute? Sind wir heute im Vergleich zu den Jüngern von damals im Nachteil? Wenn wir heute die Bibel aufschlagen und die Worte Jesu lesen, lesen wir die Worte dann so, als ob Jesus mir direkt gegenübersteht, und er es uns mündlich sagt? Also wenn wir die Worte Jesu lesen, dann begegnen wir direkt Gott, den Vater. Jetzt mögen die Kritiker begegnen. Moment mal, es ist doch wohl ein Unterschied, ob ich einer Person direkt begegne oder ob bei einer Begegnung mit Gott da noch ein Mittel, ein Buch dazwischen ist. Und wer weiß überhaupt, ob die Bibel die Worte Jesu korrekt überliefert hat? Das ist eine wichtige Frage, enorm wichtig für unseren Glauben. Wie begegnen wir dieser Skepsis? Kann man der Bibel wirklich glauben? Und ich möchte hier mein eigenes Erlebnis, als ich vor der Entscheidung stand, ob ich dem Inhalt der Bibel wirklich glauben kann, vertrauen kann, in der Zeit, als ich zum Glauben an Christus fand, euch Folgendes mitteilen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt Folgendes gedacht, ohne dass ich die Inhalte der Bibel kannte. Ich kannte nichts groß. Und ich habe mir gesagt, erstens, wenn der erste Satz in der Bibel stimmt, dass Gott diese Welt aus dem nichts geschaffen hat, wenn dieser Satz stimmt. Dann zweitens, und Gott will, dass wir seinem Wort vollumfänglich vertrauen sollen, dann habe ich als Schlussfolgerung drittens gezogen, dann muss er in der Lage sein, dass er uns sein Wort korrekt übermittelt, dass da wirklich die Worte Jesu korrekt enthalten sind. Und diese Gedanken waren mitverantwortlich, dass ich damals zum lebendigen Glauben an Jesus gefunden habe. Aber können wir diesen Gedankenbann auch innerbiblisch begründen, dass Gott dafür Sorge getragen hat, dass diese Worte Jesu uns wirklich in der Bibel überliefert sind? Und dafür ist der Heilige Geist maßgeblich verantwortlich. Und dies bezeugt uns auch Jesus in hervorragender Weise im Johannesevangelium, wenn er sagt, in Johannes 14, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist hat die Apostel alles gelehrt, was die Gemeinde wissen muss. Und zugleich waren die Jünger nicht von ihrem Gedächtnis abhängig, in dem, was Jesus sie bisher gelehrt hat, wenn Jesus sagt, dass der Heilige Geist sie an alles erinnern wird. Und deshalb kann ich mein Vertrauen ganz darauf setzen, dass in den vier Evangelien uns wirklich die Worte Jesu gegeben sind. Anhand diesem Wort kann ich dem Inhalt der Bibel vertrauen, dass Gott in Zeit und Raum durch schwache, fehlerbehaftete und vergessliche Menschen er durch seinen Geist und sein Wort gegeben hat. Und das sind die Worte Jesu, durch die sich der Vater uns offenbart hat. Aber es gibt noch ein zweites Wort, nämlich in Johannes 16, und dort heißt es, und wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Ich bin zusätzlich davon überzeugt, dass Jesus zu seiner irdischen Lebenszeit noch nicht das ganze Evangelium offenbart hat. Darum sagt er, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Zu dem Zeitpunkt, als Jesus da war, ist noch nicht die ganze Wahrheit offenbart worden. Diese gesamte Wahrheit findet ihren Niederschlag in den apostolischen Briefen. Und final sagt Jesus, dass der Heilige Geist auch das, was zukünftig ist, er uns verkündigen wird. Und dieses Zukünftige finden wir in der Offenbarung des Johannes. Diese zwei Stellen über das Wirken des Geistes bezeugen uns, dass wir im gesamten Neuen Testament, dass da uns die Worte Jesu überliefert sind. Und ich möchte noch einmal betonen, dass wenn Gott will, dass wir ihm vertrauen aufgrund seiner Worte, die Jesus uns mitgeteilt hat, dann hat er auch dafür die Sorge getragen, dass er uns sein Wort korrekt überliefert hat in der Bibel, sodass unser Glaube darauf ruht. Und diese Überlieferung der Schrift hat er durch seine Kirche, die fehlerbehaftet, menschlich und menschlich schwach ist, durch seinen Geist bewirkt. Aber welche Konsequenzen hat das nun für dich, für mich, für uns? Wenn du Gottes Wort liest, wie liest du es? Liest du es wie eine Zeitung? Oder liest du es wirklich so, als ob der lebendige Gott vor dir steht und dir dieses Wort mündlich mitteilt? Durch diese Worte begegnen wir direkt unserem Vater im Himmel. An dieser Stelle gilt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Durch das Hören auf sein Wort sehen wir Gott. Liest du Gottes Wort selektiv? Wenn Jesus seinen Vater offenbart, dann sehen wir überwiegend seine positiven Seiten, das heißt seine Liebe und seinen Rettungswillen zu dieser Welt. Und im ganz besonderen Maße sehen wir das im Johannesevangelium. Und deshalb empfehlen wir auch Menschen, die zum Glauben an Jesus finden, dass sie als erstes das Johannesevangelium lesen sollen. Und das ist auch korrekt, weil im Johannesevangelium wie in keinem anderen Evangelium dieses Heil in einzigartiger Weise in einzelnen Versen zum Ausdruck gebracht wird. Denken wir an den wohlbekannten Vers Johannes 3, Vers 16, wenn es dort heißt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Zum Beispiel, ohne etwas zu wissen, kann man das ad hoc verstehen. Oder Johannes 5, 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Oder eine dritte Stelle, Johannes 7, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wunderbar, ich muss nicht viel wissen. Evangelium in komprimiertester Form in einzelnen Versen wird uns mitgeteilt. Und das sind die Worte Jesu und das ist der Vater. Das sehen wir, den Vater. Aber im Johannesevangelium wird auch die andere Seite des Vaters uns vorgestellt. Wenn Jesus von der Verlorenheit spricht, in Johannes 3, Vers 36 bezeugt Johannes der Täufer, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. Wir sehen den Vater. In diesen Worten, wir sehen den Vater. Oder wie werden wir mit der Aussage Jesu fertig, wenn Jesus zu den Juden sagt, Johannes 8, wer von Gott ist, der hört Gottes Worte, ihr hört darum nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Oh, das ist schwierig. Aber das sind auch Stellen. Wir sehen Gott, den Vater, durch die Worte Jesu. Was heißt das, wer von Gott ist? Oder die Aussage, darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesagt, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Das steht in Johannes 12. Ich möchte jetzt nicht auf diese Fragen eingehen. Ich möchte nur sensibilisieren, auch wenn ich das Johannesevangelium lese, was ich damit deutlich machen will, ist, dass im Johannesevangelium, dass wenn wir dieses Wort lesen, wir alle Aspekte ernst nehmen und dass sich darin Gott, der Vater, offenbart. Und bin ich bereit, alle diese Aspekte von Gott, dem Vater, zu akzeptieren? Ich stehe vor ihm, wenn ich Gottes Wort lese. Liest du Gottes Wort selektiv? Akzeptierst du nur Aussagen von Gott, die in deine Vorstellung von Gott passen? Das ist die Frage. Und glaubst du, dass Gott sich umfassend offenbart hat? Das Johannesevangelium beginnt einerseits mit der Aussage, niemand hat Gott je gesehen. Und andererseits, dass Jesus als das Licht in der Finsternis scheint. Darum geht es im Johannesevangelium, dass Gott offenbart wird durch den Sohn in allem. Und schon zur Zeit der Apostel haben diese aus der Überzeugung gelebt, dass mit Jesus Gott als Letztes geredet hat. Wenn er zum Beispiel in Hebräer 1 Folgendes sagt, nachdem Gott vorzeiten und auf vielfache Weise zu den Vätern geredet hat, hat er durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Dieses Reden Gottes durch den Sohn steht im Griechischen im Aorist. Das heißt, das ist eine abgeschlossene Handlung, diese Offenbarung. Wenn dem so ist, was für eine Konsequenz ziehst du daraus? Das heißt, dass im Blick auf meine Rettung und einem Gott wohlgefälligen Leben ich ausschließlich auf diese Offenbarung durch den Sohn ausgerichtet bin. Das muss die Konsequenz sein. Und in dieser Hinsicht suche ich keine anderen Offenbarungsquellen. Das heißt, dass mir die Bibel nicht auf alle Lebensfragen eine Antwort gibt. Das heißt es nicht. Aber in drei Bereichen habe ich vollständige Offenbarung von Gott her, wo ich nichts anderes benötige. Im Blick auf meine Rettung, im Blick auf ein Gott wohlgefälliges Leben und im Blick auf den Gang der Menschheitsgeschichte bis zu ihrem Ende. Hier hat sich Gott umfassend offenbart in diesen drei Bereichen. Lebst du aus der Überzeugung, dass Gott in seinem Wort seinen ganzen Ratschluss bereits offenbart hat? Paulus konnte, als er sich endgültig von der Gemeinde von Ephesus verabschiedete, und er sie nicht mehr sehen wird, Folgendes sagen nach Apostelgeschichte 20, denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und das gilt auch für uns im Blick auf das Neue Testament. Amen.